Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Grünen-Chef Habeck hat den Machtanspruch seiner Partei bekräftigt. Die Grünen arbeiteten an Lösungen und dafür brauche es Macht, erklärte er in seiner Rede am zweiten Tag des virtuellen Parteitags. Zugleich warnte Habeck vor einer Spaltung der Gesellschaft in der Corona-Krise. Orte des Austausches wie Schwimmhallen, Theater oder Kneipen seien Orte der Gefährdung geworden. Die Partei stimmt an diesem Wochenende unter anderem über die Festschreibung der Klimaziele in ihrem neuen Grundsatzprogramm ab.
Er redet viel vom Gestalten, der Grünen-Vorsitzende Habeck und von einer neuen Zeit, für die sich die Partei ein neues Grundsatzprogramm gibt. Und er lässt keinen Zweifel daran, dass es bei Worten nicht bleiben soll. Die Grünen wollen regieren.
Optimistisch arbeiten wir an Lösungen und für diese Lösungen kämpfen wir um die Macht. Macht, das ist in unserem Kosmos oft ein Igitt-Begriff gewesen. Aber Macht kommt ja von Machen.
Um machen zu können, sollen sich nach Vorstellung der Grünen Menschen mit sehr hohen Vermögen und Einkommen stärker beteiligen als bisher. Habeck warnt außerdem vor zu strenger Sparpolitik. Es müsse möglich sein, zu investieren.
In die Schulen, die Kitas, die Bildung und die Innovation, in den Klimaschutz, in die Digitalisierung, in den öffentlichen Raum. Denn das sind die Orte, an denen wir zusammenkommen können. Raus aus den abgekapselten Gruppen, rein in eine gemeinsam geteilte Wirklichkeit.
Die grüne Jugend hätte sich eine deutlichere Abkehr vom bisherigen Wirtschaften gewünscht.
Wir brauchen einen echten Wandel. Wir brauchen eine sozial-ökologische Transformation. Ein Wirtschaftssystem, das planetare Grenzen anerkennt. Denn wir können zwar faktisch in einem Jahr Ressourcen für 3 Jahre verbrauchen, aber wir können es uns nicht leisten.
Eine Kontroverse ist beendet. Stichwort Erderwärmung. Die Grünen bekennen sich jetzt deutlicher zur 1,5-Grad-Grenze als ursprünglich vom Vorstand vorgeschlagen.
Es ist ein Schritt, mit dem die Partei auf Klimaaktivistinnen und Aktivisten zugeht. Die hatten zuletzt scharfe Kritik am Kurs geäußert. Die Grünen, das zeigt dieser Parteitag, machen Angebote in viele Richtungen. Die wirkliche Herausforderung kommt im kommenden Jahr. Dann geht es um ein Wahlprogramm und um mögliche Regierungskoalitionen.
Nach knapp 3 Wochen Teil-Lockdown in Deutschland bleibt die Zahl der Neuinfektionen hoch. Bundesgesundheitsminister Spahn wertete es in der Welt zwar als Erfolg, dass der exponentielle Anstieg gebrochen worden sei, das reiche jedoch nicht aus. Das Robert-Koch-Institut verzeichnete binnen 24 Stunden 22.964 Neuinfektionen. Das sind 500 mehr als am vorigen Samstag. Vor der nächsten Konferenz von Bund und Ländern am Mittwoch zeichnet sich noch keine einheitliche Linie ab.
Probeimpfung in Ulm. Das Rote Kreuz übt, wie man viele Menschen in möglichst kurzer Zeit gegen Covid-19 impfen kann. Doch noch ist das Zukunftsmusik.
Das Ende der Pandemie ist eingeläutet, wenn der Impfstoff da ist. Wir bereiten uns ja nur darauf vor, wenn er da ist, dass dann auch durchgeimpft werden können. Das ist sozusagen der Vorfreudetag.
Kretschmann lobt, die bisherigen Beschlüsse von Ministerpräsidenten und Kanzlerin hätten es geschafft, den Anstieg der Infektionszahlen abzubremsen. Doch wegen des noch immer hohen Niveaus schließt Kretschmann zusätzliche Maßnahmen nicht aus. Die Ministerpräsidenten und das Kanzleramt beraten am kommenden Mittwoch über eine eventuelle Verschärfung. Mehrere Virologen drängen genau darauf.
Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist die Zahl der Kontakte reduzieren, zum Beispiel von 10 auf 5 pro 2 Haushalte. Und das andere, was ganz wichtig und vordringlich ist, ist meines Erachtens die Schulen, die weiterführenden Schulen zu schließen, eine Woche vor Weihnachten, sodass wir an Weihnachten möglichst wenig Jugendliche haben, die die Infektionen in den Haushalt tragen.
Einige sorgen sich um die weihnachtlichen Familienfeiern, andere nicht.
Das wäre natürlich schade. Also ich wohne auch alleine, deswegen wäre ich dann Weihnachten ganz alleine.
Also für mich wäre das schon schlimm, wenn man seine Verwandten und seine Familie nicht sehen kann. Das ist einfach Tradition zu Weihnachten, sage ich mal.
Ich habe damit kein Problem. Wichtig ist, dass wir diese Dinge endlich in den Griff bekommen.
Friedrich Merz, Kandidat für den CDU-Vorsitz, warnt vor Einschränkungen an den Festtagen. Zitat, es geht den Staat nichts an, wie ich mit meiner Familie Weihnachten feiere. Kanzleramtsminister Braun versucht zu beruhigen. Es ist für mich nicht vorstellbar, dass die Großeltern an Weihnachten nicht mitfeiern. Der nächste Corona-Gipfel könnte eine Art Vorab-Quarantäne beschließen, um Familienweihnachten möglich zu machen. Dagegen dürfte es zu Silvester erhebliche Einschränkungen geben.
Zwei Wochen nach einer aus dem Ruder gelaufenen Demonstration haben sich in Leipzig erneut mehrere hundert Kritiker der Corona-Maßnahmen versammelt. Die Veranstaltung wurde aber kurz vor ihrem Beginn abgesagt, weil sich der Versammlungsleiter mit einem nicht anerkannten Attest von der Maskenpflicht befreien wollte. Die Polizei löste die Menge auf und trennte sie von Gegendemonstranten. Insgesamt waren 8 Kundgebungen angemeldet. Unter Vorsitz Saudi-Arabiens hat in Riad der 2-tägige G20-Gipfel der führenden Industrienationen begonnen. Wegen der Corona-Pandemie findet das Treffen der Staats- und Regierungschefs als Videokonferenz statt. Zentrales Thema der Beratungen: Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Zum Auftakt haben mehrere Staaten zum gemeinsamen Kampf gegen das Virus aufgerufen. Kanzlerin Merkel mahnte in ihrer Videobotschaft, nur so könnten das Virus und seine Folgen überwunden werden.
Ein Gastgeber ohne Gäste. Als einsamer Reiter in der Wüste. So inszeniert sich Saudi-Arabien im Vorfeld des G20-Gipfels. Statt im Palast von Riad versammeln sich die Staats- und Regierungschefs coronabedingt per Videoschalte. Neben König Salman auch sein vielleicht engster Verbündeter, noch Präsident Trump. Es ist dessen letzter Gipfel. Ein Thema überragt alle anderen: die Pandemie und ihre Folgen. Die mächtigsten Staaten der Welt üben den Schulterschluss, um gemeinsam aus der Krise zu kommen. Die jüngsten Durchbrüche bei Corona-Impfstoffen lassen hoffen. Aber sie müssen alle erreichen. Die Impfstoffe müssen der gesamten Welt zugänglich und für jeden erschwinglich sein, überall. Schon jetzt trifft die Pandemie die Ärmsten besonders hart. Millionen Menschen haben in den Krisenregionen ihre Jobs verloren, stehen vor der Obdachlosigkeit und Hungersnot, so wie hier im Jemen. Hilfsorganisationen fordern Schuldenerleichterungen und soziale Hilfen. Das ist von äußerster Dringlichkeit. Die Menschen verlieren Einkommen, leben von der Hand in den Mund, haben nicht genug zu essen, kein Dach über dem Kopf, Kinder können nicht zur Schule. Klimawandel, offene Märkte, Bildung. Auch diese Themen stehen auf der Gipfelagenda. Ausgerechnet der Gastgeber selbst hat das Thema Frauenrechte prominent gesetzt, präsentiert sich als weltoffenes Land, zu Unrecht, wie Menschenrechtler kritisieren. Saudi-Arabien hat nahezu alle zivilen und politischen Rechte zusammengestrichen und jeden festgenommen, der es wagt, gegen Kronprinz Mohammed bin Salman Stellung zu beziehen. Morgen entscheidet sich, ob sich die G20 zu verbindlichen Resolutionen durchringen oder es bei weichen Formulierungen und schönen Bildern bleibt.
Björn Höcke ist als einer der beiden Landesvorsitzenden der Thüringer AfD mit großer Mehrheit für weitere 2 Jahre im Amt bestätigt worden. Der 48-Jährige erhielt auf einem Parteitag in Pfiffelbach 83,6% der abgegebenen Stimmen. Höcke steht seit mehreren Jahren an der Spitze der Thüringer AfD. Der Landesverband wird vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall im Bereich Rechtsextremismus bewertet.
In Chile hat es erneut gewalttätige Proteste gegen die Regierung gegeben. Die Demonstrierenden fordern den Rücktritt von Präsident Piñera, den sie für die Polizeigewalt in den vergangenen Monaten verantwortlich machen. Vor einem Jahr hatten Unruhen begonnen, die vor etwa 3 Wochen zu einem Referendum für eine Verfassungsreform geführt haben.
Nach der Niederlage im Konflikt mit Aserbaidschan um die Region Bergkarabach will Armenien künftig militärisch enger mit Russland zusammenarbeiten. Das sagte Regierungschef Pashinyan nach Gesprächen mit Russlands Außenminister Lavrov und Verteidigungsminister Shoigu in Erivan. Unter russischer Vermittlung war vor knapp 2 Wochen ein Waffenstillstandsabkommen mit Aserbaidschan zustande gekommen. Unterdessen kehren immer mehr armenische Bewohner Bergkarabachs in ihre Häuser zurück.
Heimkehr dank Waffenstillstand. Tausende armenische Flüchtlinge kehren in diesen Tagen nach Bergkarabach zurück. Mit Bussen werden sie, wie hier Mitte der Woche, in die Hauptstadt Stepanakert gefahren. Viele waren vor dem Krieg in die armenische Hauptstadt Erivan geflohen. Die Fenster meines Hauses sind zerbrochen, aber leben kann man dort. Mein Sohn hat an der Front gekämpft, sein Vaterland verteidigt. Er ist zum Glück am Leben, aber die Stadt ist klein. 90% kennen sich gegenseitig. Deshalb stehen uns alle Getöteten nah. Rund 2500 armenische Soldaten wurden in dem Krieg getötet. Auch Aserbaidschan hat wohl mehr als 1000 Soldaten verloren. In Stepanakert hat es einige Häuser schwer getroffen. Russland hatte einen Waffenstillstand ausgehandelt. Rund 2000 russische Soldaten überprüfen dessen Einhaltung. Das Abkommen sieht auch vor, dass große Gebiete an Aserbaidschan zurückgegeben werden, die Armenien in den 90er Jahren erobert hatte. Mit Hilfe des Roten Kreuzes sollen Gefangene und Leichen von Soldaten ausgetauscht werden und die Zivilbevölkerung Unterstützung bekommen. Es gibt unterschiedliche Bedürfnisse. Es fängt an mit täglicher Nahrungsmittelversorgung, über Kleidung und für viele geht es auch darum, dass man keinen Ort zum Wohnen hat. Die Menschen kehren zurück nach Stepanakert. Sie fühlen sich jetzt deutlich sicherer, seitdem die russischen sogenannten Friedenssoldaten vor Ort sind. Doch viele sagen auch, es hat sich was verändert. Und die Angst vor dem Feind Aserbaidschan auf der anderen Seite ist größer geworden.
In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München einen Dämpfer hinnehmen müssen. Der Tabellenführer kam gegen Werder Bremen nach einem zwischenzeitlichen Rückstand nicht über ein 1:1 hinaus.
So viel Freude kann ein 1:1 bereiten. Bremens Trainer Florian Kohfeldt ist hochzufrieden. Zu Recht. Werder hat in den ersten 45 Minuten die bessere Chancen. Alleine Manuel Neuer verhindert Schlimmeres für sein Team. Starke Paraden gegen Sargent und Augustinsson. Bayern selbst hat wenig Gelegenheiten. Die Gäste dagegen sind griffig. Sekunden vor der Pause der Führungstreffer Eggestein. Zweites Saisontor. Werder agiert clever. Läuft sogar 5 Kilometer mehr als die Bayern von Hansi Flick. Zweite Halbzeit. Die Gastgeber drücken. Jetzt wollen unbedingt schnell den Ausgleich. Costa an die Latte. Die beste Chance wenige Minuten nach der Pause. Der Ausgleich dann nach einer guten Stunde. Als zunächst Goretzka flankt und Coman sich hinter Gebrselassie vorbeischleicht. Das erste Saisontor des Franzosen. Zu mehr reicht es für den Meister allerdings nicht. 1:1 für Bremen, das 5. 1:1 in Folge, damit eingestellter Bundesliga-Rekord. Und das ausgerechnet in München.
Die TSG Hoffenheim und der VfB Stuttgart liefern sich beim 3:3 ein mitreißendes Bundesligaspiel. Hoffenheim in Blau geht nach 16 Minuten durch Baumgartner in Führung. Bis dahin sind die Gäste allerdings die bessere Mannschaft. Stuttgart gleicht nur 2 Minuten später aus. Der Argentinier González trifft nach einem herausragenden Solo. Die Führung für den VfB nach einer knappen halben Stunde. Ein Latten- und ein Pfostentreffer gehen voraus. Dann erzielt Wamangituka das 1:2. Es ist der Pausenstand. Nach dem Wechsel ist Hoffenheim das stärkere Team. Das 2:2 durch Ryan Session. 48 Minuten sind gespielt. Ein Foul an Hoffenheims Grilic führt zum Foulelfmeter, den André Kramaric zum 3:2 verwandelt. In der 4. Minute der Nachspielzeit gelingt Stuttgart dann aber der insgesamt verdiente Ausgleich durch Abwehrspieler Marc-Oliver Kempf. Das 3:3, der Schlusspunkt einer sehenswerten Partie.
Die weiteren Ergebnisse des 8. Spieltags. Mönchengladbach-Augsburg 1:1, Schalke-Wolfsburg 0:2, Bielefeld-Leverkusen 1:2. Im Spiel Frankfurt gegen Leipzig steht es kurz vor Schluss 1:1. Am Abend trifft Hertha BSC auf Dortmund. Morgen gibt es noch 2 Spiele, Freiburg gegen Mainz und Köln empfängt Union Berlin. Die Tabelle: München mit einem Zähler vor Leverkusen, dahinter Leipzig, Dortmund und Wolfsburg. In der Abstiegszone Köln vor Schalke und Mainz. Die Lottozahlen: 1, 13, 14, 21, 25, 39, Superzahl 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 22. November.
Ein Sturmtief über dem Nordmeer bringt uns viele Wolken mit etwas Regen. Im Süden sorgt hoher Luftdruck aber weiter für eine Mischung aus Nebel und Sonnenschein. Heute Nacht fällt im Norden zeitweise Regen, dazu an der Küste sehr windig, im Süden teils neblig, teils klar. Morgen verlagert sich der Regen in die Mitte, im äußersten Norden wird es später zunehmend sonnig, im Süden abseits zäher Nebelfelder gebietsweise Sonnenschein. Heute Nacht im Norden recht mild, an der Nordsee bis 10 Grad, südlich des Mains verbreitet frostig. Morgen im Dauernebel leichter Frost, vor allem im Norden und Westen dagegen über 10 Grad. Am Montag unbeständig und an der Ostsee windig mit starken bis stürmischen Böen. In den folgenden Tagen meist eine ruhige Herbstmischung aus Nebel und Sonnenschein, dabei wird es etwas milder.
Ingo Zamperoni hat um 23.30 Uhr diese Tagesthemen für Sie. Die Grünen-Spitze und ihr Machtanspruch. Wie kommt der bei der Basis an? Und Frauenrechte in Saudi-Arabien. Warum der Gastgeber des G20-Gipfels ein Imageproblem hat. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.